Ich möchte uns zwei Verse lesen, auch als Hinführung dem Thema heute Nachmittag: Meditation und Mystik, wie die neue spirituelle Welle die Evangelikalen verführt. 1. Timotheus 4, 1 und 2. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel, durch die so in Verstellungskunst Lügenreden und Brandmal in ihrem Gewissen haben. Wir wollen beten, uns dazu erheben. Herr Jesus, so dürfen wir uns auch heute Nachmittag wieder unter deinem Wort versammeln. Und wir wissen um all diese Dinge aus deinem Wort, die immer mehr um sich greifen, auch die Verstellungskünste des Bösen. Und wie er mit vielen Tricks auf die Gemeinde Jesu eindringt. Aber wir dürfen auch gewappnet sein von dir her durch dein Wort. So möchte auch diese Nachmittagsstunde wieder dazu dienen, dass wir gestärkt werden, Wegweisung bekommen, auch für die vor uns liegende Strecke. Amen. Ja, wir hören jetzt auf die Botschaft.
Ja, ihr lieben Geschwister im Herrn, ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig oder wieder etwas aufnahmefähig. Diesen Tag ist es schon ein bisschen viel, aber wir wollen mit Gottes Hilfe doch ein Thema heute behandeln, das, denke ich, in der Verführung der Endzeit eine eher wichtigere und stärkere Rolle einnehmen wird in der Zukunft, als es jetzt schon einnimmt. Mystik und Meditation, zwei Begriffe, die vielen Gläubigen vielleicht gar nicht so viel sagen, obwohl sie eine sehr alte Geschichte haben und auch in der Christenheit schon relativ lange eine unheilvolle Rolle spielen. Aber heute sind wir ganz neu damit konfrontiert, und zwar innerhalb der sogenannten Evangelikalen, der sogenannten bibelgläubigen Christen. Wir wissen ja, dass diese Bezeichnungen immer weniger Wert haben, dass eigentlich das ein Etikett ist, hinter dem sich meistens etwas ganz anderes verbirgt, als eigentlich draufgedruckt ist. Und das ist eine traurige Tatsache, aber eben unter diesen sogenannten bibelgläubigen Christen werden zunehmend Meditation und Mystik, östliche Meditationsmethoden und antichristliche katholische Mystik, um das genauer zu sagen, als Rezepte für eine Vertiefung des geistlichen Lebens angepriesen. Nun ist es ja so, dass wir alle eine Vertiefung unseres geistlichen Lebens dringend nötig haben. Ich hoffe, dass niemand von uns selbstzufrieden ist und sagt, ach, eigentlich habe ich schon alles, was ich so mir wünsche für mein geistliches Leben. Wohlgemerkt, in Christus haben wir alles. Es ist sehr traurig, wenn wir das nicht verstanden haben, dass wir in Christus die Fülle haben. Aber in unserem eigenen geistlichen Leben spüren wir, wenn wir ehrlich sind, manchen Mangel. Und genau daran knüpft der Satan an mit dieser Welle der Stille, der spirituellen Erneuerung. Das sind lauter so Fremdwörter, die alle aus dem katholischen oder New Age Hintergrund kommen. Und er sagt, lasst uns doch zur Stille kommen. Lasst uns doch mehr Zeit nehmen zum Bibellesen. Das finde ich wichtig, das würde ich voll unterstreichen. Nur, wie ist das gemeint? Wie geht es dazu? Ich möchte einmal etwas zitieren aus einem Buch, das herausgekommen ist im Dezember 2009 im Brunnen Verlag, Das Herz auf Gott einstimmen, praktische Schritte zum Beten und Bibellesen. Und das ist geschrieben von einem Dr. Andreas Kusch, Dozent an der Akademie für Weltmission in Korntal für Spiritualität. Er war zur Schule gegangen bei einem ehemaligen Jesuiten und hat dort eine Schulung gemacht als Spiritual oder spiritueller Begleiter. Und nun versucht er also hier in Gebet und Bibellesen einzuführen. Aber wie macht er das? Ich bringe einfach mal ein paar Zitate. Er sagt zum Beispiel, als Menschen haben wir nicht nur einen Körper, sondern wir sind auch Körper. Wenn wir Gott begegnen wollen, gehört auch unser Körper dazu. Und dann bringt er eine Übung, Diese Übung kann dir helfen, deinen Körper als einen Ausdruck deiner selbst wahrzunehmen, ganz gegenwärtig und somit ganz präsent vor Gott zu werden. Das ist hinduistisches und buddhistisches Gedankengut. Da geht es darum, dass man versucht, den Leib als Instrument für spirituelle Erfahrungen zu benutzen. Und das ist im Grunde dasselbe, was Yoga und Zen-Meditation auch machen. Man soll eine bestimmte Sitzhaltung einnehmen, dann kommt ganz typisch, nimm deinen Atem wahr. Atme bewusst ein und aus. Und die Atmung ist, ich war ja selber früher, habe selber Yoga und Zen-Meditation gemacht, bevor ich mich bekehrt habe. Die Atmung ist ein Schlüssel für diese okkulten Methoden, um die Menschen in andere Bewusstseinszustände zu versetzen, indem man auf eine ganz bestimmte Weise atmet und sich auf die Atmung konzentriert. Und genau diese Ratschläge gibt dieser sogenannte spirituelle Leiter. Dann empfiehlt er ein sogenanntes Körpergebet, mit dem man Gottes Gegenwart erbeten soll. Ich zitiere das mal. Da heißt es dann, komm, Heiliger Geist, Handflächen öffnen, Arme gestreckt nach oben heben. Erfrische mich wie der Tau am Morgen, Handflächen nach innen drehen, vor dem Gesicht nach unten ziehen. Öffne mich, Arme in Schulterhöhe zu beiden Seiten ausstrecken. Erfülle mich, Hände, Handwurzeln überkreuzend auf das Herz legen. Forme mich, Handflächen senkrecht zueinander bewegen. Sende mich, Hände öffnen und nach vorne stricken. Und das ist letztlich auch esoterische Meditationsmethode. Mit diesen Körperbewegungen soll letztlich ein ganz anderer Geist eingeladen werden, der letztlich auch diese ganzen Meditationsübungen durchzieht. Ein finsterer Verführungsgeist, der letztlich eben aus dem New Age und aus dem Katholizismus kommt. Kusch empfiehlt sogenannte Gebetshilfen, ein hölzernes Kreuz, das man immer wieder anfassen soll, eine Haselnuss, in der man Gott sehen soll, eine Meditation von Taizé-Liedern und Lobpreissongs, das Anzünden und Anschauen einer Kerze, das meditierende Betrachten von Ikonen und religiösen Bildern, und das betrachtende Meditieren vorformulierter Gebete, meistens katholischer Herkunft. Das ist also die Hilfe zum Beten und Bibellesen, die dieser Mann anbietet für gläubige Christen. Dann empfiehlt er das charismatische, hörende Gebet. Es ist ein Wachstumsprozess, sagt er, sensibel zu werden und Gottes Stimme hören zu lernen. Dieses hörende Gebet ist eine der übelsten Verführungsmethoden. Wir haben das selber bei den Charismatikern in einer Seelsorgeschulung einmal mitbekommen. Da hat dann der Lehrer gesagt, mach dich völlig blank, tu deine Gedanken ganz still werden und ausschalten und leer werden. Und dann, was dann in dir redet, das schreibe auf, das ist das Reden Gottes. Und es gibt also kein sichereres Rezept, dämonische Irrtümer zu bekommen, als wenn man so handelt, dass man einfach sich völlig leer und passiv macht und dann wartet, dass jemand oder etwas redet. Das ist ganz bestimmt nicht Gott. Ja? Also das sind diese Rezepte. Und dann sagt er extra, nimm Eindrücke glaubend von Gott an. Also nur keine Kritik, nur nicht überprüfen, was dann da kommt, sondern nimm es alles an. Dann wird das mystische Herzensgebet empfohlen, eine Wiederholung einer Formel, wie zum Beispiel, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Das ist ja eigentlich ein gutes Gebet, aber das soll man bis zu 1000 Mal am Tag ständig vor sich hin sagen, beim Einatmen die erste Hälfte, beim Ausatmen die zweite Hälfte. Und das ist eine Methode, mit der schon uralte christliche, Anführungsstrichen, Mönche im 3., 4. Jahrhundert sich in Ekstase versetzt haben. Ja, es ist genau ein Mantra, eine Formel, wie sie eben auch die ostasiatische Meditation kennt. Also das nur so als ein kleiner Einstieg. Das wird heute im Rahmen des sogenannten Jahres der Stille und auch darüber hinaus von evangelikalen Verlagen in vielfältiger Weise angeboten. Ich könnte da viele Zitate bringen aus anderen Büchern. Ja, unter anderem hat Jürgen Werth eines geschrieben. Es sind verschiedenste Bücher, auch von Leuten wie Richard Foster, von amerikanischen Autoren im Umlauf, die alle eigentlich unter diesem Vorwand Vertiefung der Spiritualität heidnische Meditationsmethoden und katholische Mystik empfehlen. Unter anderem ein ganz großer Renner ist Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, einer der schlimmsten antichristlichen Werkzeuge des Satans überhaupt. Er wird als spiritueller Meister von Evangelikalen heute empfohlen und seine Exerzitien. Also das ist ein Trend, der sich entwickelt und der hat auch seine Hintergründe, da werden wir noch drauf eingehen. Aber Damit müssen wir heute rechnen. Ich möchte am Anfang, bevor wir das näher untersuchen, einfach ein Bibelwort auch lesen aus dem Kolosserbrief, Kolosser 2, ab Vers 8. Und da steht geschrieben, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Die Bibel lehrt, dass wir als gläubige Christen die Fülle in Christus haben. Dass wir in dem Herrn Jesus alles haben, was wir für unser geistliches Leben je brauchen werden. Er gibt uns sein Wort und sein Wort gibt uns Lehre und Anleitung für alle Dinge. Er gibt uns seinen Geist und der Geist Gottes ist letztlich das, was uns leiten soll, der uns die Kraft gibt, zu überwinden, dem Herrn zu dienen und nachzufolgen. Wir brauchen nicht irgendwelche anderen Geisteswirkungen, irgendwelche anderen Dinge. Das ist eigentlich diese ganz große Wahrheit der Bibel, die Einfalt in Christus und zu Christus hin. Dass wir wissen, in dem Herrn Jesus habe ich alles. Und genau da setzt der Teufel an und sagt, nein, nein. Fühlst du etwa, dass du in Christus alles hast? Nein. Also brauchst du etwas anderes. Und das ist heute diese Mode Christus und Geistertaufe, Christus und Psychologie, Christus und Management, Christus und Bibelkritik und so weiter. Es werden immer irgendwelche Dinge angeboten, die letztlich noch eine Bereicherung sein sollen, über das hinaus, was der Herr Jesus uns geben will. Und in Wirklichkeit sind sie eine Beraubung. Sie machen uns ärmer, nicht reicher. Aber das merken die Menschen, wenn überhaupt, dann erst zu spät, wenn sie schon betrogen sind. Es ist im Grunde dieselbe Schiene mit der Charismatik und der Pfingstbewegung. In Christus haben wir den Geist und die Fülle des echten Heiligen Geistes. Ja? Wir brauchen keine Geistertaufe, keine anderen Kräfte, die in uns einströmen. Und dennoch redet der Teufel das vielen, vielen Menschen ein, dass sie genau das brauchen. Und er verführt sie an falschen Quellen Kraft zu zapfen. Und im Grunde ist die Mystik, die wir jetzt betrachten werden, nichts anderes als eine Art Zwillingsschwester des Pfingstlertums und dieser falschgeistigen Irreführung der Charismatik. Sie sind eng miteinander verwandt und gehen auch immer wieder ineinander über. Ja, also wie gesagt, das Jahr der Stille ist eben dadurch gekennzeichnet, dass diese Dinge nicht mehr esoterische Lehren irgendwelcher liberaler Pfarrer in irgendwelchen Kreisen und Akademien sind, sondern dass führende Evangelikale, unter anderem eben die Evangelische Allianz, der Gnadauer Gemeinschaftsverband, der Bund Freier Evangelischer Gemeinden, der Jugendverband EC, Jugend für Christus, Heilsarmee, Willow Krieg Deutschland, Kirche mit Vision Deutschland, Campus für Christus, die Navigatoren, der Bibellesebund dabei sind. Und dann natürlich auch die charismatische geistliche Gemeindeerneuerung, die Deutsche Bibelgesellschaft, Kommunitäten wie die Christusbruderschaft in Selbitz, das Haus der Stille Gnadental, die Langensteinbacher Höhe, die Alphasöhner sind also auch mit dabei beim Jahr der Stille. Und dann eben Verlage wie Brunnenverlag, Bundesverlag, Stiftung Christliche Medien, Gerd Verlag, alle nehmen sie teil. Alle arbeiten sie zusammen, um auch bibelgläubigen Christen diese Masche der stille Übungen, der Hilfen für das geistliche Leben durch Meditation und Mystik nahezubringen. Ja. Und das heißt, dass hier auch wieder eine neue Verführungswelle gefördert wird. Sie hat schon angefangen durch Aufatmen, durch Ulrich Eggers, durch eine Zeitschrift, die schon seit vielen Jahren neue Spiritualität aus Amerika importiert. Ja, verschiedenste Autoren, Dallas Willard, Brennan Manning und eben sehr stark Richard Foster, der eben auch hier schon mehrere Bücher auf Deutsch veröffentlicht hat, werden da benutzt, die alle sagen, du brauchst die Öffnung zur Mystik. Du brauchst diese Meditationsmethoden. Nun, bevor wir uns da auch geistlich damit beschäftigen, was Meditation biblisch heißt, sollten wir vielleicht erstmal versuchen, diese beiden Begriffe Mystik und Meditation zu definieren. Was bedeutet denn das überhaupt? Nun, Mystik ist abgeleitet von dem griechischen Wort Mystikos, geheimnisvoll oder verborgen. Es ist übrigens auch verwandt mit Mysterion, das Geheimnis. Das ist ja auch einer der Titel der Hure Babylon, Mysterion, die Hure, die große. Mystik bezeichnet eine ganze Strömung von geheimen Riten und Kulten, die in allen Weltreligionen im Grund von der Zeit Babels her existieren. Und die alle darauf hinauslaufen, eine Geheimlehre zu bringen, wie man Verbindung mit der Gottheit haben kann und eine Vereinigung, eine ekstatische Vereinigung, ein ekstatisches Erlebnis mit einer heidnisch verstandenen Gottheit haben kann. Mystik gibt es in diesem Sinn in allen Weltreligionen. Wir finden es im Hinduismus, im Buddhismus, in den chinesischen Religionen, wir finden es in den Schamanenreligionen der verschiedenen Völker. Überall gehört im Grund Mystik mit zu der heidnischen Religion, dem Götzendienst. Es gibt auch eine jüdische Mystik, die auch genauso teuflisch und verdreht ist in der Kabbala, im Chassidismus, ja, die genau im Grunde da auch Buber war zum Beispiel ein Vertreter der jüdischen Mystik, die auch damit hineinkommt. Und dann eben eine sogenannte christliche Mystik, mönchische Mystik vor allen Dingen, die genau nach den gleichen verkehrten und bösartigen Grundsätzen funktioniert wie die heidnische. Ja, davon gehen wir nochmal aus. Aber es gibt also überall die Mystik. Eine Definition aus dem Duden-Wörterbuch: Form der Religiosität, religiöse Anschauung, bei der durch Versenkung, Hingabe, Askese oder Ähnliches eine persönliche, erfahrbare Verbindung mit der Gottheit, mit dem Göttlichen bis zu einer ekstatischen Vereinigung gesucht wird. Das ist ganz zutreffend, diese Definition. Ja, es geht also um die Vereinigung mit der Gottheit. Es geht um ein Erlebnis, um ein überströmendes, ekstatisches Erlebnis, was den Mystiker heraushebt aus dem Alltag, aus dem Normalen und ihm das Gefühl gibt, eins mit Gott zu sein. Und um dieses Gefühls willen, um dieser Erfahrung willen, nehmen die Mystiker alle möglichen Dinge auf sich, Askese, Entbehrungen, Quälereien des Leibes, Vernichtung der Seele, übelste Dinge, um praktisch dahin zu kommen. Das höchste Ziel der Mystik ist die Erfahrung des Einsseins mit der Gottheit, die oft als das ungeteilte Alleine verstanden wird, und das nennt man Unio Mystica mit einem lateinischen Fachbegriff. Diese Gottheit wird in der Regel als unpersönlich, unzulänglich und unbegreiflich dargestellt. Also es geht auch in der philosophischen Spekulation, das geht auch auf Plato und andere zurück und schon vorher, man sagt praktisch, das, was am Anfang ist, das muss das Alleine sein, was alles andere beinhaltet. Der heidnische Gott ist also Gut und Böse zugleich. Ja, er ist Licht und Finsternis. Er ist alles zusammen und nichts davon. Das ist eine heidnische Konstruktion, die völlig von dem geoffenbarten, wahren Gott der Bibel abweicht. Letztlich ist es der Satan, der sich diesen verfinsterten Menschen geoffenbart hat. Ja? Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen. In der sogenannten christlichen Mystik wird die Vereinigung mit einem in einem christlichen Sinn interpretierten Gott und mit Christus angestrebt. Und trotzdem sieht man, dass viele christliche Mystiker offen auch dieses heidnische Gottesbild vertreten haben. Also Gott als der Unerkennbare, der in der Finsternis wohnt. Wir werden da noch nachher drauf kommen. Dieses Vereinigungserlebnis wird als ekstatische Schau, als ein Schauen auch vielfach gesehen. Wir schauen die Gottheit, so sagen die Mystiker das, und auch als ein körperlich-seelisches, geistiges Erlebnis. Das wird teilweise auch verbunden mit Erlebnissen, die man auch aus dem Spiritismus kennt, außerkörperliche Reisen der Seele, Trancezustände, Begegnungen mit verschiedenen Geistwesen wie Engeln und Dämonen, die als Mittler und Helfer oder auch als Lehrer auftreten können. In der katholischen Mystik kommt ganz arg oft Maria natürlich vor, irgendwelche Heilige, die da erscheinen. Und letztlich dann eben auch Schweben, Begegnung von Gegenständen, Hellseherei. All diese Dinge, die in der Zauberei auch mitspielen, finden wir auch in der heidnischen und auch in der christlichen Mystik. Ja, das ist auch ein Zeichen, aus welcher abgründigen Quelle sie kommen. Der Weg zum Erleuchtungs, Zustand geht in der Regel durch verschiedene Stufen. Also diese Stufenmodelle sind ganz typisch für die Mystik. Die erste Stufe ist unweigerlich die sogenannte Reinigung. Sehr interessant, der sündige Mensch empfindet, dass er unrein ist. Er empfindet, dass er zu Gott nicht passt. Aber dann versucht er, sich selber zu reinigen. Ja, solche Reinigung besteht zum Beispiel darin, dass man sagt, ich esse fast nichts mehr. Also katholische Mystiker zum Beispiel, ganz ähnlich wie die Yogis, die sind dann auf einem Trip, dass sie sagen, ich esse zum Beispiel nur noch einmal am Tag. Viele Mystiker haben früher nur Verdorbenes gegessen, entweder ungekochtes oder Verdorbenes, Vergorenes, Verschimmeltes, bewusst, um jeden Sinnesgenuss in sich abzutöten. Sie haben den Schlaf sich verweigert. Viele haben noch nicht einmal eine Stunde am Tag geschlafen. Sie haben durchgebetet die ganze Zeit. Zum Beispiel eben dieses sogenannte mystische Jesusgebet. 1000 Mal am Tag, da haben sie sich gerühmt. Das war eine hohe spirituelle Stufe. Ja? Und sie haben dann eben auch sich selber gequält. Ja? Viele christliche Mystiker hatten Eisenketten um die Hüften mit Nageln und Stacheln, die nach innen bei jeder Bewegung sie durchbohrt haben. Die haben ständig geblutet und ständige Schmerzen gehabt, um ihren Leib abzutöten, damit sie dieser geistigen Schau gewürdigt würden. Ja, das ist der Weg der heidnischen Übung, um praktisch sich zu Gott emporzuarbeiten. Ja, total entgegengesetzt dem biblischen Weg der Gnade und des Glaubens. Ja, also Reinigungsrituale sind die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann die Erleuchtung, eine Gnosis, eine übernatürliche Erkenntnis, dass man die Dinge plötzlich in einem anderen Licht sieht, die göttlichen Dinge sieht. Und die dritte Stufe ist dann eben die Vereinigung, ja, also das ekstatische Erlebnis. Und das wird beschrieben in absolut gotteslästerlichen Begriffen, auch in der christlichen Mystik. Ich bin Gott und Gott ist ich. Ja, das ist das Letzte, ja? Dass man das Gefühl hat, ich bin Gott und ich bin mit Gott, ich bin in Gott aufgegangen und in Gott aufgelöst worden und jetzt gibt es nur noch ich und Gott oder nur noch Gott oder nur noch ich, ja, ganz egal. Und das ist genau letztlich die Religion der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Also der Mensch, das Geschöpf versucht, sich zu Gott emporzuarbeiten, sich in Gott aufzulösen, sich in Gott zu verwandeln. Und den Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer Gott, der wird verwischt. Und das ist die Spur des Satans. Ja? Der Mensch versucht gerne ganz hoch hinauszugehen, auch die Pfingstbewegung. Man will ein Superchristentum, man will mehr erleben, mehr haben, mehr Vollmacht haben, mehr tun als das, was Gott uns in der Bibel aus Gnade gibt. Und dann landet man im Bereich des Satans. Und genau dasselbe geschieht auch bei der christlichen Mystik. Ja. Also Grundelemente der Mystik sind Weltabgeschiedenheit und Askese, auch Rückzug in Klöster. Die frühen mystischen Mönche sind einfach in die Wüste gegangen, wo sie niemanden gesehen haben. Die haben sich zum Teil in Höhlen eingemauert und haben sich nur noch einmal in der Woche ein bisschen was zu essen geben lassen. Ansonsten waren sie ständig am Meditieren und ständig dabei, dieses Gotteserlebnis zu suchen. Und sie haben Abtötung der Leibesbegierden, ich habe das schon gesagt, Entzug von Nahrung, Entzug von Schlaf, Selbstgeißelung, künstliche Selbsterniedrigung. Aber es kamen überall in der Mystik, in der christlichen wie in der nichtchristlichen, auch besondere Übungen zur Erlangung der Erleuchtung dazu. Das waren Techniken zur Auflösung des Normalbewusstseins. Das haben auch die christlichen Mystiker so gesehen. Wir müssen von dieser Welt unseren Blick sozusagen total abwenden und nur noch auf das Geistige, in die Geisteswelt schauen. Und das war ein Element eben auch bei den Yogis, zum Beispiel das Mantra, das ständige Wiederholen, bis das Bewusstsein aufgelöst wird, und bei den christlichen Mystikern eben das Herzensgebet oder ähnliche Atemgebete schon damals. Auflösung des Normalbewusstseins, Entleerung des Bewusstseins von jedem Verstandesbegriff, Ausschaltung des Verstandes, das gehört mit in dieses Ringen um sogenannte Erleuchtung. Dann kommt der Satan und bringt sein falsches Licht. Und da war eben auch Fantasievorstellung, aktive Imagination nennt man das. Also wenn man zum Beispiel wie bei Fantasiereisen, stelle dir vor, Christus kommt zu dir, nimmt dich bei der Hand und führt dich ins Paradies. Stell dir das ganz konkret bildlich vor. Und wenn man das macht, dann kommt ein falscher Christus irgendwann mal. Und dann wird man tatsächlich irgendwo hingeführt, aber ganz gewiss nicht ins Paradies. Ja? Also diese Dinge, sobald wir anfangen, mit diesen Dingen zu spielen, mit diesen Geistesmächten, mit diesen jenseitigen Wirkungen, dann antwortet etwas aus der Geisteswelt und führt uns weiter, ja, in Dinge, die wir überhaupt nicht beurteilen können. Letztlich ist es nichts anderes als ein Drogenrausch oder eben auch ein okkultes Erlebnis von irgendwelchen Satanisten, von irgendwelchen Schamanen. Das ist alles auf einer Ebene. Und dann eben auch interessant, dass eben da die Meditation sehr stark eine Rolle spielt, auch im Christentum eine falsch verstandene Meditation. Und dann auch der spirituelle Führer. Also es wird immer wieder gesagt, diese mystische Reise ist mit Gefahren verbunden. Du musst einen Führer haben, einen spirituellen Führer, dem du dich bedingungslos anvertraust und dem du folgst, der vorher schon die Erleuchtung hatte. Ja, das ist im Indischen der Guru und im Westlichen nannte man das den Spiritual oder den spirituellen Führer. Das gibt es inzwischen auch bei den Evangelikalen, Spirituale, bei den Katholiken ausgebildet als geistige Leiter für evangelikale Christen. Ja. Also das ist so mal ganz kurz, was Mystik ist. Jetzt Meditation wollen wir auch noch mal definieren. Meditari ist das Wort, das da drin steckt, nachsinnen, nachdenken. Meditation ist eigentlich etwas ganz Biblisches und Richtiges gewesen früher mal, dem Wortsinn nach. Ja? Die Bibel sagt, wir sollen nachsinnen über das Wort Gottes. Das ist etwas Wunderbares. Ja? Aber es hat im Laufe der Zeit eine esoterische, okkulte Bedeutung gewonnen. Meditation, damit wird heute eigentlich hauptsächlich östliche Meditation verstanden, buddhistische oder hinduistische Techniken zur Bewusstseinsveränderung. Das spiegelt sich auch in der Definition beim Duden wieder. Im Fremdwörterduden wird als zweite Bedeutung für Meditation verzeichnet, geistig-religiöse Übung, besonders im Hinduismus und Buddhismus, die zur Erfahrung des innersten Selbst führen soll. Ist auch interessant, ist auch so eine These der Mystiker, eine Lüge des Satans. Der Mensch ist im Innersten gut. Der Mensch hat im Innersten angeblich einen göttlichen Funken, der ihn mit Gott verbindet und eins macht. Im hinduistischen Religionswesen ist es das Atman, das verbunden ist mit Brahman, der Weltseele. Und wenn du dein Atman erkannt hast, dann bist du praktisch eins mit dem Brahman und dann bist du erlöst aus dem Wandel der verschiedenen Wiedergeburten und bis zu Gott geworden. Ja? Und ganz ähnlich sagen die christlichen Mystiker, ähnlich auch die jüdischen übrigens, es gibt einen göttlichen Funken ganz tief in der Seele des Menschen und sobald der Mensch zu diesem Seelengrund durch Versenkung hinkommt, dann wird er eins mit Gott. Dann erlebt er die Vereinigung mit der Gottheit. Die Bibel dagegen sagt ganz klar, der Mensch ist von Natur aus völlig verderbt. Es gibt keinen göttlichen Funken in einem Menschen, der von Gott getrennt ist, sondern er ist als Sünder durch und durch Finsternis. Da ist nichts Gutes, heißt es in Römer 3. Und das müssen wir ganz nüchtern feststellen. Es schmeichelt ja unsere Eitelkeit, wenn man so feststellt, ganz tief in mir drin ist was Göttliches. Ja? Und die Hinduisten sagen, du bist selber Gott, du weißt es nur nicht. Ja? Und du musst durch Versenkung dahin kommen, dass du deine eigene Göttlichkeit erkennst. Und die Thesen der christlichen Mystiker sind im Grund nur der Form nach anders. Im Endeffekt läuft es auf dasselbe raus. Ja? Das ist also eine absolut heidnische Irrlehre, die aus der Küche des Satans kommt, die aber ganz fromm und religiös aussieht. Ihr Lieben, die christliche Mystik war eine Verführungsmacht höchsten Ranges bereits in der Zeit der Reformation davor und auch in der Zeit des Pietismus. Das ist nicht so einfach, wie man denkt, das ist ja völlig esoterisch, geht mich ja gar nichts an. Sondern wir alle haben mit der Mystik in irgendeiner Form, mit den Einflüssen der Mystik schon zu tun gehabt. Zum Beispiel haben viele von euch die Johann Arndts Bücher vom wahren Christentum wahrscheinlich zu Hause stehen. Ja? Dieser Mann hat Mystiker, katholische Mystiker hochgeschätzt und hat mystische falsche Lehren in seinen Büchern verarbeitet und weiterverbreitet. Ja? Natürlich auch Ter Stegen zum Beispiel, ja? Der ganz gewiss auch ein lieber Christ war, aber er hat sich von der katholischen Mystik verführen lassen und hat sie weithin ausgebreitet. Über Ter Stegen habe ich selber Madame Guyon und katholische Mystik eine Zeit lang sehr schätzen gelernt, bevor ich endgültig aus dem falschen Geist der Pfingstbewegung frei wurde. Ja, also das sind Gefahren, die auch heute noch da sind und zwar auch in ernsten Kreisen. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, also Meditation ist ein Sammelbegriff, ich lese jetzt mal aus einem Lexikon der östlichen Weisheitslehren, Sammelbegriff für eine Vielzahl von religiösen Übungen, die von der Methode oft sehr verschieden sind, alle jedoch das gleiche Ziel haben, das Bewusstsein des Übenden in einen Zustand zu versetzen, in dem es zu einer Erfahrung des Erwachens, der Erleuchtung kommen kann. Also Meditation, eine Körpertechnik oder eine geistige Technik zur Bewusstseinsveränderung. Das müssen wir uns merken. Also das, was ich vorher vorgelesen habe von diesem Herrn Kusch, dieser Weg zur Vertiefung des Bibellesens ist nichts anderes als fernöstliche Meditation. Ja, sitze aufrecht, achte auf deinen Atem, da sind wir beim Buddhismus. Und wir sind bei den falschen Geistern. Ja. Meditation hat eben im christlichen Rahmen auch den Begriff Kontemplation, das hört man heute auch dann sehr oft, ja, kontemplative Frömmigkeit, ja. Kontemplation heißt eigentlich auch Nachsinnen, auch Beschauen, Beschauung und ist, wird eben in der Mystik gebraucht für diese mystische Schau der Gottheit. Ja, also ein total okkultes Programm. Zu den Methoden der Meditation gehören ganz stark geistige Übungen zur Bewusstseinsveränderung. Zum Beispiel gibt es bei den Zen-Buddhisten das Nachsinnen über Sprüche von Lehrern oder Rätselworte, Koan genannt, ja. Da soll man praktisch über absurde Rätselworte das Normalbewusstsein sprengen und auflösen. Dann zum Beispiel Vertiefung in Bilder, Ikonenmeditation in der Ostkirche, Mandalas im Hinduismus, ganz verwandt, wiederholtes Aufsagen von Gebetsformeln, von Mantras. Ja, diese Wiederholung hat etwas, was letztlich dem Teufel dient. Deswegen sagt der Herr Jesus, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Ja? Wir sollen nicht ständig irgendwelche Worte wiederholen. Das ist eine Beleidigung Gottes, wenn man solche Gebete 100-mal hintereinander aufsagt. Ja? Man tut ja so, als könnte Gott nicht hören. Das ist einfach bösartig. Das ist völlig verdorben. Dann eben aktive Vorstellungen, Imagination. Dann eben auch Atemübungen, ganz zentral in verschiedensten heidnischen Meditationsschulen. Meditationshaltungen, Sazen, ja, zum Beispiel sagen dann die Leute, stell dich mal hin und spüre den Boden und verwurzele dich ganz fest mit dem Boden. Ja. Das ist auch eine esoterische Schiene. Ja. Oder sitze ganz gerade und stell dir vor, hier, du wirst da gezogen an deinem Hinterkopf. Und das sind lauter solche Dinge, die sieht man zum Beispiel, die sagen die Yogalehrer, wenn sie einen versuchen, den Yogasitz beizubringen. Ne? Und das machen jetzt christliche Meditationslehrer auch. Ja, dann eben Bewegungsübungen auch, meditativer Tanz, Qigong oder Tai Chi. Ja, das ist auch so eine fernöstliche Richtung, wo es um Bewegung geht. Und hinter dem Ganzen steht die magische Idee, es gibt eine Lebensenergie, Prana, Chi, wie auch immer, und die zirkuliert. Und wenn ich in die richtige Körperhaltung komme und richtig atme, dann fängt das Qi an, richtig zu zirkulieren. Und dann bekomme ich mystische Erlebnisse. Ja? Also das sind Dinge, die stecken hinter den Rezepten, die heute evangelikale Christen verbreiten, für evangelikale Christen, wie man seine Spiritualität vertiefen kann. Heidnische Irrlehren. Und das müssen wir also einfach wissen. Also hinduistisches Yoga, buddhistische Zen-Meditation, transzendentale Meditation, taoistisches Tai Chi und eben die geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola sind Beispiele für Meditationsmethoden. Und alle werden sie ein Stück heute uns angepriesen. Ja, ja, wie sieht denn diese Mystik im Licht des Wortes Gottes aus? Das muss ja immer unsere Frage sein, dass wir alle Dinge, die uns in der Welt und auch in der christlichen Welt und im Christentum begegnen, anhand der Bibel prüfen. Und auch hier ist es so, dass die Bibel zwar jetzt natürlich nichts direkt über Mystik sagt, aber indirekt und grundsätzlich sehr wichtige Dinge auch uns lehrt. Zunächst mal ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass jeder Mensch von Natur aus in der Finsternis ist und dass er unter der Herrschaft des Satans ist, bis er sich bewusst zu dem Herrn Jesus bekehrt. Das ist wichtig für die Interpretation und Deutung der geistlichen Erlebnisse, die Ungläubige machen, wenn sie meditieren. Sie sagen ja, ich bin Gott begegnet. Und ihre Erlebnisse, wie sie da schildern, decken sich mit denen christlicher Mystiker wie ein Ei dem anderen. Aber wem begegnen sie denn, wenn sie ohne Bekehrung meditieren? Ich lese mal aus Epheser 2, die ersten Verse, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also was für ein Geist ist es, dem die Leute begegnen, wenn sie geistige, spirituelle Erfahrungen suchen? Das ist der Geist von unten. Das ist der Geist des Satans und niemals Gott. Also der Mensch kann nicht durch Methoden, durch Bewusstseinsveränderung, durch Meditation, durch Askese dem lebendigen Gott begegnen. Er ist durch die Sünde von dem lebendigen Gott getrennt und nur Buße und Bekehrung zu Jesus Christus und der Glaube an den Herrn Jesus Christus kann uns in die Verbindung mit Gott bringen. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist aber ganz klar von der Bibel umrissen. Diese Gemeinschaft mit Gott geschieht in Christus und durch Christus allein, nicht außerhalb von Christus. Diese Gemeinschaft mit Gott ist heute gegründet auf den Grundsatz, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und deswegen alles, was uns verspricht, Gott schon jetzt zu schauen, schon jetzt zu einer Vereinigung mit der Gottheit zu kommen, ist die Lüge der Schlange und ist etwas absolut Teuflisches. Obwohl es ganz fromm klingt und ganz super religiös formuliert ist. Ja? Das müssen wir verstehen, dass Gott es so verordnet hat. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben der Herrlichkeit. Wir werden einmal eine Vereinigung mit Christus erleben, die Hochzeit des Lammes. Aber das ist keine Verschmelzung, ihr Lieben. Ja? Ganz bestimmt nicht in dem Form, wie die heidnischen Mystiker das sagen. Das ist die bewusste Einheit von Personen, die in Liebe miteinander verbunden sind, so wie wir es auch zwischen dem Vater und dem Sohn finden. Ja? Also das ist etwas ganz anderes als diese heidnische. Das Ideal des Heiden ist, ich verschmelze im Nichts. Ich gehe auf in der Ursuppe, ja? in irgendeinem anonymen, abstrakten Nichts. Nirvana, sagt Buddha. Und die christlichen Mystiker sagen es im Grunde ganz genau gleich, nur mit etwas anderen Begriffen, theologisch getarnt. Ja? Aber es ist letztlich der Satan, mit dem sie ihre Erfahrung machen. Der wahre Gott ist eine Person und kein unpersönliches Nichts. Er ist nur Licht und niemals Finsternis, sagt uns die Bibel ganz deutlich. Die Mystiker sagen, Gott, der alleine Unerkennbare, wohnt in der Finsternis. Jeder Bibelleser müsste sofort verstehen, dass hier der Satan gemeint ist, dass diese christlichen Mystiker mit ihrer ganzen tollen Frömmigkeit absolut irregeführt sind und Boten des Teufels sind. Ja? Und das müssen wir verstehen, wenn mir jemand sagt, ich habe ein herrliches Erlebnis gehabt, meine Seele ist zerflossen, ich ströme über vor Liebe und Licht. Ich habe ein Erlebnis mit Gott gemacht. Da müssen wir ganz, ganz nüchtern bleiben und sagen, oh Moment mal. Ja? Das kann der Teufel am laufenden Band liefern. Ja? Das erlebt ein Bhagwan-Jünger, wenn ihm der große Guru sein Shaktipat verpasst hat, ja, der ist auch im siebten Himmel und sieht Lichter und Engel und alles Mögliche. Da müssen wir ganz, ganz kühl bleiben und sagen, nee, das ist der falsche Weg. Das ist nicht unser Gott. Versteht ihr? Das müssen wir unterscheiden können zwischen mystischer Irrlehre, einem falschen Gottesbild und dem, was die Bibel wirklich sagt. Ja? Die heidnischen Mystiker und die christlichen Mystiker lehnen absolut die Offenbarung Gottes in Christus und in seinem Wort ab. Sie haben ja einen angeblich unmittelbaren Zugang zu Gott, an Christus vorbei. Ja? Sie meinen, sie könnten durch Askese und Meditation ein Gotteserlebnis erleben. Und die Bibel zeigt ganz klar, wir werden hier in dieser Zeit niemals Gott schauen. Kein Mensch hat Gott gesehen. Wir werden auch den Herrn Jesus nicht sehen in dieser Zeit, sondern wir sehen ihn dann in der kommenden Weltzeit. In dieser Zeit sind wir durch den Glauben, durch den Geist Gottes verbunden mit unserem verherrlichten Herrn in der Höhe. Und das muss uns genügen. Und jeder, der mehr will, kommt in die Gefahr der Versuchung der Schlange zu folgen. Was war denn die Verführung Evas, ihr Lieben? Hat der Satan Eva mit einem Apfel verführt, so wie man das so vordergründig manchmal sagt, nein. Die Verführung war, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet dieselben Eigenschaften haben wie Gott, Gut und Böse erkennen. Es war eine Gnosis schon ganz am Anfang. Eine höhere Erkenntnis, als Gott sie dem Menschen zugedacht hatte, mit der Satan den Menschen zur Sünde verleitet hat. Und genau dasselbe versprechen die Mystiker. Eine höhere Erkenntnis als das, was Gott uns heute gibt. Tollere Erlebnisse als die, die Gott uns in seiner Gnade schenken will. Ihr Lieben, wenn wir auf Erlebnisse aus sind, dann werden wir beim Satan landen. Es ist genau dasselbe. Gott redet durchs Wort und der Satan redet durchs Bild, haben wir gestern gehört. Ja? Und Gott begegnet uns auf dem Weg des Glaubens durch sein Wort. Und der Satan versucht uns mit Erlebnissen, Gefühlen, Visionen, Auditionen. Hast du schon Gott reden hören mit deinem inneren Ohr? Ihr Lieben, solche inneren Stimmen sind nicht von Gott. Ja, da müssen wir ganz arg aufpassen. Aber genau das wird gesagt. Der Pfingstler genauso, der denkt, er ist in einer höheren Gottesunmittelbarkeit. Gott offenbart sich ihm, Gott durchströmt ihn, dass es ihn kribbelt. Gott gibt ihm Visionen, Gott redet hörbar zu seinen Ohren. Und er ist schon viel weiter als dieses niedrige Christenvolk, das nur im Glauben lebt. Ja? Und das ist die Verführung des Teufels. Das müssen wir verstehen. Und genau das wird in großem Maßstab über die Mystik jetzt auf das Volk Gottes, auf die Christenheit losgelassen. Also die heidnischen Mystiker, ihnen widerstrebt das Wort Gottes. Und es ist ganz typisch für die Mystik, dass sie sagen, das ist der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. Vorsicht. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, hier ist gemeint gewesen, der Buchstabe war das Alte Testament, das Gesetz. Und der Geist, das war die Botschaft des Neuen Testaments. Das ist nicht so, dass der Buchstabe der Bibel töten würde. Ja, das ist genau eine mystische Ausdeutung und Irreführung. Und die Mystiker lehren, es gibt den normalen Wortsinn, der ist für das primitive Volk, die nicht wissen, was los ist. Und dann gibt es einen geheimen, verborgenen Sinn hinter den Buchstaben. Und das ist der mystische Schriftsinn. Und da kommen zum Teil die abenteuerlichsten Fehldeutungen raus, wenn die Mystiker anfangen, die Bibel auszulegen. Madame de Guyon zum Beispiel, diese französische Mystikerin, hat Bibelkommentare geschrieben, am laufenden Band. Und sie hat die Bibel so übelst verdreht in diesen Kommentaren, dass man sich fassungslos an den Kopf greift. Ja? Aber es kommt, weil der Geist ihnen eingibt, was wirklich gemeint ist. Und das schreiben die dann, die hat es unter Diktat niedergeschrieben, das hat sie auch gesagt. Der Geist hat ihr gesagt, was sie schreiben soll. Ja? Und da müssen wir aufpassen. Jakob Lorber, ganz viele verschiedene Leute, auch mehr als man denkt, haben unter solchen Geisterdiktaten völlig falsche Dinge aufgeschrieben, die im Grunde den Wortsinn der Bibel missachtet haben und einen willkürlichen, geheimen, satanischen, falschen Sinn hineingebracht haben. Ja? Also die Mystiker sind Feinde des Wortes Gottes, das ist ganz klar. Sie leugnen den Sündenfall und die völlige Verderbnis des Menschen. Das ist klar. Der Mensch hat etwas Gutes nach den Theorien der Mystiker. Ja, sonst hätte er nicht diesen göttlichen Funken. Und genau dieser göttliche Funke ist eine üble satanische Lüge. Und deswegen wollen sie eben auch, dass der Mensch praktisch durch eigene Anstrengung zu der Erfahrung kommt, mit Gott eins zu sein und Gott gleich zu sein. Und das ist das Evangelium des Satans. Selbsterlösung, Selbstgerechtigkeit, Selbsterhöhung, Selbstvervollkommnung. Das sagen die ganz offen, die christlichen Mystiker. Wie weit bist du in deiner Selbstvervollkommnung schon fortgeschritten? Ja, wenn wir die Gnade kennen, wenn wir die Bibel kennen, müssen wir sagen, das ist der falsche Weg. Ja, das kann niemals sein. Christus macht uns vollkommen. Wir können uns nicht selbst vervollkommen. Ja, und dann ganz klar die Erlösung. Das Blut Jesu Christi ist für einen Mystiker völlig unakzeptabel. Das kann nichts mit seinen Bemühungen zu tun haben. Die Mystiker sehen in Christus letztlich ein Vorbild, dem sie nacheifern wollen, aber niemals den Erlöser, der allein den Weg zu Gott bringt. Und deswegen können zum Beispiel auch die heidnischen Mystiker Christus als Bodhisattva, als Maitreya, als irgend so eine Inkarnation eines Götterwesens wunderbar integrieren. Hauptsache nicht Christus, der alleinige Weg, die alleinige Wahrheit und das einzige Leben. Das kann nicht sein nach den Mystikern. Ja? Die mystische Religion ist eine allversöhnerische, eine pantheistische Religion. Gott ist in allem und alles ist letztlich Gott. Und es ist die Religion auch des Antichristen und des New Age, nämlich in dem alles zusammengefügt wird. Ja, das ist ja das Typische, was die Buddhisten sagen. Ach, es gibt viele Wege zu Gott. Jede Religion hat ihren Aspekt der Wahrheit. Alle führen sie zum Ziel. Ja? Das ist klar. So eine Religion braucht der Antichrist, wenn er alle zusammenpacken will. Das ist die Religion Babylons. Und die Mystik predigt genau das. Deswegen haben auch christliche Mystiker wie Henry Nouwen, der jetzt ganz groß rausgebracht wird, auch in Deutschland, und Thomas Merton gesagt, ich glaube, dass Menschen auch auf anderem Weg als durch Jesus Christus zu Gott kommen können und dass letztlich alle Menschen den Weg zu Gott finden. Ja, Allversöhnung und Religionsvermischung gehören zum Wesen der Mystik dazu. Auch wenn das nicht jeder einzelne Mystiker so ausdrückt, aber es gehört zum Wesen dazu. Also das Lebensziel der Mystiker ist die Erleuchtung, letztlich, dass sie ihre eigene Göttlichkeit erleben. Das ist ihr Ziel und das ist genau die Losung der Schlange. Ja, ich bin eins mit allem anderen und das ist eine trügerische Erfahrung, die auch Drogensüchtige machen und die letztlich eben vom Satan kommt. Nun, wie gesagt, die Bibel selber sagt auch ganz konkrete Dinge über diese mystischen Lehren und das tut sie besonders dort, wo sie eben auch über die Gnosis spricht. Die Gnosis, diese Form der Erkenntnis, war eine Irrlehre damals schon in frühen Gemeinden. Die Gnosis hat auch die Selbsterlösung des Menschen durch Erkenntnis gelehrt. Die Gnosis war also auch eine Spielart der griechischen Philosophie und war eben auch eine Irrlehre, die ähnlich wie die Mystik zu einer unmittelbaren Vereinigung mit Gott gedrängt hat. Ja, das sind also Zwillingsschwestern, auch die Gnosis und die anderen mystischen Lehren. Also da spielt auch diese Lehre von dem göttlichen Funken am Seelengrund des Menschen eine Rolle, durch den der Mensch praktisch wieder zu der Gottheit zurückfinden könnte. Und diese Irrlehren haben viele Menschen damals auch in den frühen Gemeinden verwirrt. Der Kolosserbrief unter anderem, aus dem wir schon zitiert haben, ist auch gegen diese gnostischen Irrlehrer geschrieben worden. Und es ist ganz typisch auch bei der Mystik, es gibt zwei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, diese Gnostiker waren Asketiker. Sie haben also den Leib völlig verleugnet und versucht, ihn zu quälen, ihn zu vernichten, um zur Geistesschau zu kommen. Und das andere war, sie waren zügellos. Das sehen wir vor allem auch im Johannesbrief, der auch gegen die Gnosis geschrieben wurde. Das ist ganz einfach. Wenn ein Mystiker mal zu der Erkenntnis gekommen ist, ich bin Gott, wer macht ihm dann noch Vorschriften? Wo gibt es noch Gebote? Ja, eine vergottete Person kann tun und lassen, was sie will. Und so haben sich diese vergotteten, verblendeten Satansjünger auch benommen. Das heißt, sie haben dann plötzlich mehrere Frauen genommen, so wie heute auch diese großen Gurus und Erleuchteten. Es gab es immer wieder auch in der christlichen Mystik diese Lehre, ich bin eigentlich schon Gott, ich bin an kein Gesetz mehr gebunden, ich kann tun, was ich will. Es kommt direkt vom Satan. Ja? Also diese beiden Dinge sind beides in der Gnosis auch schon angelegt. Deswegen gibt es in diesen antignostischen Briefen der Apostel sowohl klare Grenzen gegen die Gesetzlosigkeit. Das finden wir im ersten Johannesbrief. Ja? Wer aus Gott gezeugt ist, der tut nicht beständig Sünde, der lebt nicht in der Sünde wie diese Gnostiker. Und auf der anderen Seite finden wir im Kolosserbrief ganz klare Warnungen vor Askese und vor menschlich gemachter Frömmigkeit, wie sie eben dann auch die katholischen Mystiker ganz massiv hatten. Ich lese einfach mal aus dem Kolosserbrief da einige Verse, folgend dem, was ich schon gelesen habe, Kolosser 2, ab Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Da haben wir genau diese Mystik, genau diese katholischen Mystiker, den Sankt Bernhard und den Sankt Augustin und den Sankt Ignatius und was es alles für falsche Heilige sind. sind hier entlarvt. Wird hier ganz klar gesagt, dass das Gott nicht wohlgefällig ist. Und dennoch haben diese Leute alles daran gesetzt, auf diesem Weg der Selbsterlösung zu ihrer falschen Vollendung und Gottes Schau zu kommen. Fanatisch zum Teil. Brutal gegen sich selbst und gegen andere. Ja. Also die Bibel sagt ganz klar, dass das nichtig ist, dass das ein falscher Weg, ein trügerischer Weg ist. Und sie sagt ganz klar, in Christus haben wir die ganze Fülle, die wir brauchen. Alle Weisheit, alle Erkenntnis. Es kommt, wir haben es in Christus, wir haben es in seinem Wort. Wir brauchen nicht noch irgendeine andere höhere Weisheit, irgendwelche Kräfte, irgendwelche Schauungen, die uns da letztlich nur von Christus wegführen und uns berauben können. Und das möchte ich uns heute deutlich machen. Diese Mystik stammt aus dem Heidentum. Sie ist etwas, was dem gläubigen Christen nur Schaden zufügen kann. Letztlich kommt man in okkulte Belastungen, die Irreführung durch falsche Stimmen hinein, wenn wir diesen mystischen Übungen folgen. Ich denke, das ist für uns selber klar. Ich denke, es ist gut, dass wir diese Dinge wissen, weil sie um uns herum, vielleicht auch bei jungen Christen in der Jugendarbeit irgendwelcher evangelikaler Gemeinden, kommen solche Dinge in Zukunft vermehrt hinein. Ja? Es wird geschult, es wird irgendwelchen Mitarbeitern mit beigebracht und plötzlich sieht man das bei seinen eigenen Kindern. Da muss man sie nicht nur warnen vor Fantasiereisen in der Schule, sondern auch vor Fantasiereisen und mystischen Übungen in der eigenen Gemeindearbeit. Ja? Ich meine, dann sollte man auch spätestens aus solchen Gemeinden rausgehen. Aber die Tatsache ist, dass diese Dinge sich zurzeit wie ein Sauerteig ausbreiten. Ich möchte noch mal ganz kurz auch auf die sogenannte christliche Mystik eingehen, weil manche Leute sagen, ja, die christliche Mystik ist ja gut, nur die heidnische ist schlecht. Ich habe schon an verschiedenen Stellen gezeigt, die christliche Mystik ist nicht anders als die heidnische. Ich möchte noch einmal aufgreifen, was auch unser Bruder Martin schon gelesen hat, 1. Timotheus 4, Abvers 1. Das ist eine ganz wichtige Aussage, auch im Zusammenhang mit der Mystik. Da geht es ja auch um die Entwicklung der katholischen Kirche. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. An diesem Vers erkennen wir ganz klar, dass hier eine Prophetie auch auf die Degeneration und Entwicklung der katholischen Kirche nach der Apostelzeit gegeben ist. Also die katholische Kirche hat sich entwickelt durch die Einwirkung von betrügerischen Geistern und durch Lehren von Dämonen. Und eine Schlüsselrolle haben hier die Mystiker gespielt. Augustinus zum Beispiel, einer der schlimmsten Irrlehrer der katholischen Kirche, war Mystiker selber. Er hat sich scheinbar bekehrt durch das Vorbild von Antonius von Ägypten, diesem radikalen Wüsteneremiten, der in die Wüste gegangen ist, um dort praktisch ein Leben völlig abgeschieden zu führen, und der angefangen hat mit dieser mystischen Bewegung der ägyptischen Wüstenväter, wie sie heute heißen. Ja? Eine ganz radikale Irreführung okkulten Wesens. Und nach ihm haben auch andere und vor ihm schon Origenes, Clemens von Alexandrien, das waren Lehrer der Mystik, die gleichzeitig auch andere schlimme Irrlehren in die katholische Kirche gebracht haben, die auch von der Gnosis beeinflusst waren. Also diese ganzen Dinge gehen zusammen. Und die Mystik entstand in der katholischen Kirche als heidnischer Sauerteig, der da hineingebracht wurde durch heidnische Philosophen, durch Anhänger von Mysterienreligionen, die sich nicht echt bekehrt hatten und eben auch aus dem Wesen des katholischen Christentums, das ja selber Mysterienreligion ist. Ja, wir haben das ja gelesen in Offenbarung 17, diese Stelle, wo es eben heißt, Babylon Mysterion. Geheimnis. Ja? Und diese Geheimlehren prägen die ganze katholische Kirche, aber besonders die katholische Mystik. Und diese Mystik ist eine ganz üble Irreführung. Ich möchte das nur ganz kurz erwähnen, dass eben da auch solche Leute mitspielen, die heute eine große Rolle spielen. Bruder Lorenz von der Auferstehung zum Beispiel oder Madame Guyon waren absolut irregeführte Leute. Ja? Die haben diese mystischen Erlebnisse gehabt, die haben aber auch zum Beispiel völlig spiritistische Erfahrungen gemacht. Also ich bin dabei, ein Buch zu schreiben über Mystik und Meditation und auch über die christliche Mystik. Da werde ich einige Beispiele dann mal anführen. Wenn man sieht, was die Frau Guyon erlebt hat, dann ist man erschüttert. Ich muss sagen, ich habe die Bücher dieser Frau eine Zeit gelesen und die waren mir lieber als die Bibel. Und dann habe ich mit dem Rest von geistlichem Verstand noch irgendwie gemerkt, dass da was nicht stimmen kann. Und habe das dann wieder gelassen. Ja, das ist verführerisches Gift. Ja, das ist geschickt geschrieben. Aber es sind Lehren der Dämonen. Und es führt weg von dem Herrn Jesus. Ja. Und diese Dinge werden aber heute immer wieder neu zitiert, hineingebracht. In Andachtsbüchern finden wir Zitate christlicher Mystiker, irgendwelche mystische Gebete aus der katholischen Kirche. Und so wird dieser ganze Irrtum, der in der katholischen Kirche ein übler Sauerteig war, heute hineingebracht in die Evangelikalen. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, das hatte schon eine Vorgeschichte. Also Luther selber war beeinflusst von Tauler, von einem Mystiker, von der Theologia Deutsch, einem mystischen Werk, das viele falsche Lehren hatte. Der frühe Luther war selber so ein bisschen mystisch angehaucht, hat das später aber erkannt und sich davon distanziert. Eine große Rolle spielte die Mystik auch für den Pietismus. Ich habe das nicht geglaubt, aber Spener und Franke, Zinzendorf, alle waren sie ein Stück beeinflusst von den Mystikern. Verschieden stark, aber wir finden diese Einflüsse und Madame Guyon war also Standardlektüre in vielen Kreisen des Pietismus über viele Generationen weg. Es gab dann auch eigenständige evangelische Mystiker, zum Beispiel Gottfried Arnold und Johann Arndt, Jakob Böhme gehört da rein, der letztlich vom Christentum völlig weggekommen ist und übelste New Age Visionen hatte. Ja, der hat auch sich mit der Kabbala beschäftigt, was eine ganz teuflische Irrlehre ist. Und dann eben Oettinger, Jung Stilling und Michael Hahn, die schwäbischen Pietisten, die Visionäre waren, die falschgeistige Eingebungen hatten und die den Pietismus in starker Weise beeinflusst haben. Und man muss sich nicht wundern, dass dann die Pfingstbewegung den Pietismus so mitgenommen hat, wenn man weiß, was da alles schon an falschgeistigen Einflüssen vorher da war. Ja? Also das hat damals schon eine ganz starke Rolle gespielt, wurde dann wieder etwas zurückgedrängt, aber jetzt kommt es wieder ganz offensichtlich massiver, dieser mystische Einfluss. Und es ist ein irrgeistiger, ein verführerischer Einfluss vom Satan her. Und wenn wir heute eben diese Dinge sehen, wie das bei uns eingeführt wird, dann müssen wir ganz klar sehen, wenn die Leute anfangen zu meditieren und Stimmen zu hören, dann werden sie vom Satan gesteuert. Und sie sind dann genauso wie die Pfingstler durch ihre Erleuchtungserlebnisse blind gegen die biblische Wahrheit. Sie werden abgeschottet gegen die Lehre der Bibel. Das ist ja alles nur der tote Buchstabe. Ja? Habt ihr schon solche Leute mal gehört, die so abgehoben sind und die meinen, sie schweben im Geist und der tote Buchstabe hat ihnen nichts mehr zu sagen. Da kommen schlimme, schlimme Dinge dabei heraus. Ja? Und das heißt, dass das auch ein Einfallstor eben dieser endzeitlichen Verführung ist, auf das wir einfach ein Stück Acht haben müssen. Ja? Ich möchte noch mal vielleicht etwas lesen von einem Meditationspfarrer Gerland, der da auch im Vorbereitungsheft des Jahres der Stille zu Wort kommt. Einfach, dass wir das mal so ein bisschen uns klar machen, was da alles inzwischen bei uns möglich ist. Ich lade Sie zu einer Übung ein, sagt Herr Gerland, die Ihnen helfen will, zur Stille zu kommen und sich dem Geheimnis der Gegenwart Gottes zu öffnen. Suchen Sie sich einen stillen Ort in Ihrer Wohnung oder in einer Kirche. Zünden Sie eine Kerze an, das sagen Sie alle. Bevor Sie sich auf Ihren Platz niederlassen, beginnen Sie in den Knien zu wippen, zunächst langsam und dann immer heftiger, bis der ganze Körper in eine Schüttelbewegung kommt. Streifen Sie mit den Händen den Körper ab und hauchen Sie alle verbrauchte Luft aus. Führen Sie die Handflächen zusammen und verneigen Sie sich vor dem Geheimnis der Gegenwart Gottes. Das machen die Yogis, die verneigen sich vor den Götzenmeistern. Ja. Nehmen Sie Ihren Atem wahr, wie er kommt und geht, ohne ihn zu verändern. richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ausatmen, legen Sie in das Ausatmen alle innere Unruhe und lassen Sie sie mit dem Atem abfließen. Das ist Magie. Lassen Sie nun die Stille mit jedem Atemzug in sich einströmen. Wiederholen Sie die Worte mehrfach leise im Inneren. Hin zu Gott ist Stille meine Seele. Lauschen Sie in diese Stille. Gott ist da und Sie sind da. Verweilen Sie, ruhen Sie in seiner Gegenwart, solange es Ihnen möglich ist. Öffnen Sie langsam wieder die Augen, lösen Sie sich aus der Meditationshaltung, führen Sie Ihre Hände vor der Brust zusammen und verneigen Sie sich vor der Gegenwart Gottes. Ja? Also das hätte mit wenigen Änderungen auch ein hinduistischer Yogi schreiben können. Ja? Das ist also wirklich übel, was hier an heidnischer Verführung unter christlichem Mäntelchen gebracht wird. Und wir sehen das, dass die Mystik nicht nur in der Emerging Church, sondern eben auch bei Willow Creek eine Rolle spielt. Rick Warren, Bill Hybel, sie haben alle mystische Autoren empfohlen, unter anderem gerade diesen Bruder Lorenz von der Auferstehung, der so ein Geheimtipp geworden ist, ist also auch auf Deutsch veröffentlicht worden inzwischen. Madame Guyon, auch wieder eine neue Ausgabe. Und wir müssen einfach sehen, diese Dinge werden zukünftig stärker auch in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, eine Rolle spielen. Ich hoffe, dieses Referat hat uns geholfen, sie auch geistlich einzuordnen. Ich möchte schließen damit, dass ich noch einmal einen Blick werfe auf den biblischen Weg des Glaubens, zu dem wir berufen sind. Wir haben das schon gesehen, der Satan versucht uns vom Glauben weg zum Schauen zu bringen, zu einem vorzeitigen falschen Schauen. Der Satan versucht, das, was Gott uns für die künftige Weltzeit verheißen hat, auf eine verfälschte Weise zu verleiten, dass wir es uns schon jetzt holen. Und da kriegen wir die satanische Fälschung, nicht das göttliche Original. Das muss uns ganz klar sein. Die Bibel sagt, dass wir so lange im Glauben wandeln, bis der Herr uns zur Vollendung in seiner Herrlichkeit geführt hat. Und dazu möchte ich lesen, zum Abschluss dieses Vortrags aus 1. Petrus 1, diese bekannte Abschnitte, die von unserem Leben im Glauben hier in dieser Welt Zeugnis geben. Ich lese einfach mal ab Vers 3 in 1. Petrus 1. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, von Neuem gezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also noch einmal ganz klar die heilsgeschichtliche Ordnung. Wir sind jetzt schon erlöst. Wir haben das ewige Leben. Wir sind solche, in denen Christus lebt und die in Christus leben. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht vereinigt. Wir haben noch nicht die Hochzeit des Lammes feiern können. Wir sind immer noch unterwegs als Pilger und Fremdlinge hier auf dieser Erde hin zu unserem himmlischen Bräutigam. Ja, das, was die Erfüllung unserer Hoffnung ist, das haben wir nicht jetzt. Das wollen wir auch gar nicht uns jetzt zum Raube nehmen, sondern das wird uns Gott in seiner Gnade schenken, wenn unser Lauf vollendet ist. Und solange leben wir hier in der Niedrigkeit dieser Welt, in Prüfungen, in Anfechtungen und wir leben im Glauben. Wir wissen um Gottes Liebe und Treue, um Gottes Größe, aber wir sehen sie noch nicht. Und wehe dem, der versucht, sie vor der Zeit schauen zu wollen. Da kommt der Teufel ganz schnell und bietet seine falschen Angebote an. Ja? Wir wandeln im Glauben. Und dann kommt dieser Abschnitt, der von unseren Prüfungen etwas sagt. Und das ist ja auch unser Thema gewesen in diesen Tagen. Die Prüfungen, die wir gerade in dieser Endzeit in Verführung und Verfolgung zu durchleiden haben. Da heißt es in Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Also dann, wenn wir beim Herrn sind, wenn wir vollendet sind, wenn wir am Ziel sind, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, kann man auch sagen. Wir sind berufen, durch Bedrängnisse zu gehen, durch Prüfungen zu gehen. Unser Glaube wird geprüft und geläutert, wenn wir gesund mit dem Herrn leben. Ja, das Ziel ist, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also das, was wir jetzt glauben, das werden wir einst schauen. Und dann kommt das Lob, die Herrlichkeit und die Freude. Hier haben wir Leiden, Bedrückung, Not, Anfechtung. Wir haben trotzdem Frieden und Freude, wenn wir mit dem Herrn leben. Aber es ist immer mit diesem vermischt. Das ist notwendig so. Aber dann wird die Freude eine vollkommene sein. Und dann wird sich zeigen, wozu die Wege Gottes, die Leidenswege, die Niedrigkeitswege, die Krankheiten, die Anfechtungen, alles gut waren. Sie waren zu etwas gut in dem Plan unseres liebenden Gottes. Sie sollten dienen zu unserer Zubereitung, damit wir einfach auch für diese Herrlichkeit, die folgt, innerlich bereitet sind, geistlich bereitet sind. Und das ist wichtig. Gott schätzt unseren Glauben. Er ist für ihn kostbar, dass wir gerade nicht schauen und Gott trotzdem vertrauen, dass wir Gott vertrauen aufgrund des Wortes, ohne dass wir Zeichen und Wunder sehen und irgendwie erleben, wie Gott eingreift und Gott schauen. Das ist nicht der Punkt, sondern wir sollen ihm vertrauen, blind vertrauen. Vertrauen, weil er treu ist, weil sein Wort wahr ist. Und dieses Vertrauen ist vor Gott kostbar. Er prüft es, ja, aber es wird auch einmal belohnt werden. Und jetzt kommt diese heilsgeschichtlich so wichtige Aussage in Vers 8. Ihn, nämlich den Herrn Jesus, liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist genau die Antwort auf die Mystik, auf diese Versuchung, jetzt schon zu schauen. Wir dürfen den Herrn Jesus lieb haben, obgleich wir ihn nicht gesehen haben. Wir haben das Zeugnis des Geistes. Das soll uns hier in dieser Weltzeit genügen. Und wir werden ihn sehen in der künftigen Weltzeit. Und so viele Schwärmer sagen uns, ich habe Jesus gesehen. Ist die Frage, welchen Jesus? Den falschen Jesus. Der echte Herr, von dem sagt das Wort Gottes, ihr seht ihn jetzt nicht. Ja, ganz wichtig. Wisst ihr, es gibt viele Christuserscheinungen in der Mystik. Da kommt Christus als das Baby auf dem Arm der Jungfrau Maria, Christus als Gekreuzigter, der noch blutet, Christus in der Dornenkrone. Das ist alles nicht der Herr Jesus, wie er jetzt ist. Wie er jetzt ist, das sehen wir in der Schauung, die der Apostel Johannes in Offenbarung 1 bekommen hat. Als der verherrlichte Herr. Ja? Und alle anderen Dinge, das ist Blendwerk des Teufels. Ja? Die Marienschwestern hatten auch so einen gekreuzigten Christus gesehen in einer kollektiven Massenvision. Und er hat geblutet. Und er hat sie dann angerührt und hat gesagt, ihr seid meine auserwählten Bräute. Na, daher kam diese ganze Schwärmergruppe zustande, durch eine Vision von einem falschen Jesus. Aber wir lieben den echten Herrn Jesus Christus, wie er sich im Wort geoffenbart hat, ohne ihn zu sehen. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Und genau diese Ordnung will der Teufel rückgängig machen und aufheben und sagen, schaut ihn doch jetzt schon. Es dient zu eurer religiösen Bereicherung. Nein, nein. Wir wollen ihn schauen, wenn diese Stunde der Vollendung gekommen ist. Im ersten Johannesbrief lesen wir, dass wir dann umgestaltet sein werden in sein Ebenbild, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, dass wir los sind von dem Fleisch der Sünde. Vorher sind diese ganzen Schauungen nur dazu da, unseren Hochmut zu befördern. Sogar ein Apostel Paulus brauchte einen Stachel im Fleisch, nachdem er im dritten Himmel war. Wie viel mehr wir? Gott weiß, warum wir jetzt noch nicht schauen sollen. Und dabei wollen wir es in aller Demut und Glaubensüberzeugung belassen. Wir werden uns einmal jubelnd freuen. Wir dürfen einmal zum Schauen kommen. Wir dürfen einmal diese herrlichen Segnungen genießen, die Gott uns verheißen hat, die er uns aufbewahrt. Es ist unser Erbteil. Aber wir haben es jetzt noch nicht. Ja? Gott wird es uns geben. Und dann wird unsere Freude groß sein. Aber jetzt lasst uns in dieser Zeit des Glaubens dem Herrn in Keuschheit, in Treue nachfolgen. Solange bis diese Stunde der Vollendung kommt, für uns persönlich oder für die Gemeinde insgesamt, wo wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und dann werden wir in diesen Weg der Nüchternheit, der Selbstverleugnung, der Treue, des Gehorsams dem Wort gegenüber, dann werden wir dafür überströmend belohnt werden. Obwohl wir gar keinen Lohn verdient haben. Gott wird ihn trotzdem schenken. Und das ist die Stunde, wo die wahren Gläubigen ihre Erfüllung erleben. Und wir wollen sie nicht vorwegnehmen. Wir wollen diesen Weg in Treue gehen, bis der Herr uns in seine Herrlichkeit abruft. Möge der Herr uns dazu Kraft und Gnade schenken und einen klaren Blick, dass wir diesen Weg des Glaubens treu durchgehen bis zum Ende. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir einen Blick tun durften in deine Gnade, in diese Heilsordnung, in die wir hineingestellt sind. Herr, lass uns neu wirklich das auch wertschätzen, was du uns geschenkt hast, dass du uns errettet hast aus lauter Gnade, dass du uns gewaschen hast mit deinem kostbaren Blut, dass du uns durch dein vollkommenes Sühnopfer als Kinder Gottes heilig und tadellos vor den Vater gestellt hast. Ja, dass wir diese Gnade doch recht wertschätzen und dass wir auf der anderen Seite uns auch innerlich wappnen und rüsten, dass wir uns nicht verleiten lassen zu einem vorzeitigen Schauen, dass wir uns nicht verleiten lassen zu irgendwelchen heidnischen Irrlehren, einer Vereinigung mit einer Gottheit, Herr, sondern dass wir sehen, was du uns gegeben hast, ist viel kostbarer ist, das Wahre, das Echte, und das wollen wir festhalten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort auch klare Maßstäbe gegeben hast, diese schlimmen Irrtümer der Mystik und der Meditation zu durchschauen und abzuweisen, die heute auch unter die evangelikalen Christen eingeschleust werden sollen. Herr, möchtest du doch noch viele wach werden lassen, noch viele, die in dieser unbiblischen Vermischung, in dieser Verführung leben, in diesen evangelikalen Gemeinden, wo so viele verkehrte, falschgeistige Einflüsse eindringen können. Herr, bitte gib, dass noch viele die Augen geöffnet werden, dass sie diese Verführung durchschauen und sich absondern, dass sie auf den Weg des Glaubensgehorsams und der Treue finden. Herr, da wollen wir dich von ganzem Herzen bitten, vor allen Dingen auch für die junge Generation derer, die in diesen evangelikalen Kreisen aufwachsen. Und manche Kinder von den unseren gehören doch auch dazu, dass du Gnade schenkst und sie aufwächst, dass du durch deinen Geist, durch dein Wort noch wirkst, damit diesen Verführungsmächten noch entgegengewirkt wird, damit noch etliche gerettet werden und wirklich auf diesem nüchternen, klaren Weg deiner Nachfolge finden dürfen. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, segne du dein Wort an uns, breite du diese Botschaft auch noch aus unter denen, die in Gefahr sind, irregeführt zu werden. Und wir wollen dich ehren und rühmen, wollen dir danken, dass du uns die Kraft geben willst, dir im Glauben zu folgen und zu dienen, bis wir zu dem Ziel der Herrlichkeit kommen. Dir sei Ehre und Anbetung und Dank. Amen.